Ja, ich habe mich gefragt, darf ich die Frage stellen oder nicht? Ich tue es jetzt einfach mal. Wer von euch hat ewiges Leben? Ja, jetzt ist, wer von euch hat ewiges Leben? Okay, die sich jetzt nicht gemeldet haben, bitte ich zum Gespräch nachher. Nein, also dürft gerne kommen, weil, aber ja, die Frage ist, also heute haben wir den Satz im Text, im Bibeltext, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt also, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hätte sich jetzt eigentlich melden müssen. Denn er hat ewiges Leben, ob er das weiß oder nicht. Und genau da liegt aber für mich der Haken. Wie stark bestimmt das eigentlich deinen Alltag? Morgen kommt dir am Arbeitsplatz vielleicht jemand saublöd daher. Vielleicht auch nicht, ich hoffe für dich, dass es nicht so ist, aber es könnte ja passieren. Bist du dir dann dessen bewusst, in Jesus habe ich ewiges Leben oder ich bin ein Kind Gottes? Was juckt mich dann, wenn der mich hier entsprechend anmacht? Prägt eigentlich das, was wir wissen, wirklich auch die Frage, wie es uns geht? Und wenn ihr mich das jetzt fragt, ich bin ja der Einzige, der jetzt laut antwortet, also dürft ihr gerne auch, aber ich glaube nicht, dass er mich damit völlig aus dem Konzept bringt. Aber was mich angeht, ganz oft ist es nicht so. Da sehe ich auf die Umstände, ich gucke, wie der Mensch auf mich reagiert, wie er mich behandelt, was weiß ich. Und plötzlich ist all diese Glaubenszuversicht dahin. Vielleicht weiß ich in dem Moment, oder es ist mir zumindest in dem Moment gar nicht bewusst, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich zu Jesus gehöre, dass ich in Jesus ewiges Leben habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer mal wieder drüber nachdenken, leben oder nicht. Ja, ich glaube, die Schrift kann ich beim nächsten Mal nicht wieder nehmen. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wir müssen uns nochmal ganz bewusst machen, in welche Situation Johannes hier schreibt. Er schreibt das nämlich an Christen. Das ist kein missionarischer Text. Ich glaube, schon in der damaligen Zeit hätten Menschen, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, kein Wort verstanden von dem, was Johannes hier schreibt. Denn das ist zum einen ein bisschen, da steckt ein bisschen jüdisches Denken da drin und da steckt natürlich dieses Wissen um Vater, Sohn und Heiligen Geist steckt da mit drin. Aber Johannes schreibt ja an eine Gemeinde, in der es eine Gruppe gegeben hatte, die diese Wahrheiten nicht akzeptiert. Sie hatten irgendetwas an der Bedeutung Jesu, entweder dass Jesus ganz Mensch geworden ist oder dass er der Sohn Gottes ist. Also sie hatten an der Bedeutung Jesu rumgevorwerkt. Deswegen hat Johannes, wir kommen jetzt wirklich zum Ende dieses Briefes, einen Abschnitt danach gibt es noch. Und Johannes hat das immer wieder da reingesagt, ihr müsst an Jesus festhalten. Und das ist heute noch genauso. Und das habe ich ja auch in der früheren Predigt schon mal ganz deutlich gesagt. Wenn wir Jesus aufgeben, haben wir aufgehört, christliche Gemeinde zu sein. Punkt. Das ist etwas, wir können über vieles diskutieren. Heute haben wir alte und neue Lieder gesungen. Bei den Liedern heute, also ist keine Kritik überhaupt nicht. Weil also jetzt nur, das sind so Lieder, wie wir sie viel gesungen haben, auch in meiner letzten Gemeinde. Und dann haben wir uns mal wieder Jugend getroffen und da knurrte einer von den Jugendlichen, wir singen ja nie neue Lieder. Die Lieder, die wir heute gesungen haben, sind alle schon ein paar Jahre alt. Mit neuen Liedern meinte der also Lieder, die in den letzten 12 Monaten geschrieben worden sind. Ja, aber darüber kann man diskutieren, welche Lieder singen wir? Welcher Musikstil soll vorherrschen? Darf der Gottesdienst auch ein bisschen über 60 Minuten gehen? Die haben wir nämlich jetzt. Das sind alles Dinge, über die kann man reden. Und da kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber nicht, wenn es um Jesus geht. Weil Jesus tatsächlich die Mitte ist und darüber können wir im Grunde nicht diskutieren. Johannes sagt hier, es sind im Himmel 3 Zeugen, die Jesus bezeugen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Wobei die Frage ist, Johannes schreibt ja am Anfang, war das Wort und das Wort war bei Gott. Also könnte man durchaus hier auch auslegen, dass hier Jesus selber gemeint ist. Aber es kann auch einfach das Wort Gottes gemeint sein. Ich glaube, das müssen wir hier nicht entscheiden. Beides ist richtig. Ja, das Wort Gottes bezeugt Jesus und er selber natürlich auch. Und auf der Erde ist es der Geist, das Wasser und das Blut. Also der Geist Gottes bezeugt Jesus, die Taufe, das Wasser steht ja hier für die Taufe, und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat und das wir gerade im Abendmahl verkündigt haben. Das bezeugt Jesus hier auf dieser Erde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Weil wir kriegen es manchmal tatsächlich nicht mehr mit. Ja, egal, ob das jetzt einfach im Alltag einfach zu viel ist. Ja, ich glaube, jeder von uns weiß, wie wichtig Zeit mit Gott ist. Und trotzdem kriegen wir es ganz oft nicht hin. Oder, wie es mir in letzter Zeit oft gegangen ist, ich habe zwar die Zeit und Gott ist auch da, aber ich bin rein körperlich anwesend. Mit meinen Gedanken bin ich ganz woanders. Und dann ist es so wichtig zu sagen, ja, wir haben dieses Zeugnis von Gott über Jesus. Und da will ich jetzt hin. Herr, ich will jetzt dir begegnen. Und dann das zweite Thema hier ist das Vertrauen. Ja, es kommt hier mehrfach vor, wer glaubt. Und dieses Wort Glauben, das kann man ja eben auch mit Vertrauen übersetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Bibelübersetzung anfertigen würde, was ich nie werde, aber ich würde an den allermeisten Stellen das Wort Glauben mit Vertrauen übersetzen. Weil das Wort Glauben hat so was Mystisches. Also entweder wir machen es ganz platt, aber das passiert unter uns eigentlich eher nicht. Ja, also einfach nur für wahr halten. Ja? Ich glaube dir, dass du die Wahrheit sagst. Auch, ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist. Also ich glaube, dieses Missverständnis, das passiert vielleicht bei Leuten, die das zum ersten Mal hören, aber nicht bei uns. In unseren Kreisen hat das Glauben irgendwie so was Mystisches. Was ich leisten muss, damit ich in die Verbindung zu Jesus komme. Aber ich kann doch gar nichts leisten. Und deswegen gefällt mir an dieser Stelle die Übersetzung mit Vertrauen besser. Da steckt das andere ja drin. Ja, also wenn ich dir vertraue, dann glaube ich dir auch, dass du mich nicht belügst. Das steckt da drin, aber es hat noch einen anderen Schwerpunkt. Ich vertraue dir und deswegen ist so die Frage, wem vertraust du wirklich? Ja, vertraust du auf Jesus? Und an der Stelle, da wird es ein bisschen schwieriger. Also rein ein Glaubensbekenntnis, das können wir alle sprechen, das ist kein Problem. Viele von uns können es bestimmt noch auswendig, wenn ich es jetzt gleich probieren würde. Aber das prägt nicht automatisch mein Denken und erst recht nicht mein Fühlen, sondern mein Gefühl und mein Denken werden geprägt davon, worauf ich vertraue. Ja, wenn ich darauf vertraue, dass mit meinem Auto alles in Ordnung ist, werde ich ganz anders fahren, als wenn ich dem nicht vertraue. Könnt ihr es nachvollziehen, was ich meine? Ja, also wenn ich Angst habe, die Bremsen könnten versagen, werde ich ganz anders, also war ja jetzt bei Glatteil, ja, wo es so glatt werden konnte, lag zwar nicht am Auto, aber an den Straßenverhältnissen. Und dann habe ich dem nicht mehr so ganz getraut, dass das Auto wirklich verzögert, wenn ich auf die Bremse latsche. Und ich bin ganz anders gefahren, als ich das tue, wenn ich darauf vertraue, dass die Reifen Griff haben auf der Straße. Ich vermute, die meisten tun's. Und genauso ist es doch mit unserem Vertrauen auf Jesus. Wenn ich in diesem Moment konkret darauf vertraue, dass Jesus mein Leben im Griff hat, lebe ich ganz anders, als wenn ich Angst kriege, es könnte aus dem Ruder laufen. Und es ist kein Entweder-Oder. Jetzt können wir auf die eine Seite stellen wir jetzt die Christen, die Jesus vertrauen, und auf die andere Seite stellen wir die, die ihm nicht vertrauen. Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Weil jeder von uns Phasen hat, wo das eine überwiegt und wo er Phasen hat, wo das andere überwiegt. Und das kann manchmal in Minutenschnelle, ach in Sekundenschnelle, kann das von der einen auf die andere Seite kippen. Je nachdem, was gerade passiert. Also das beste Bild dafür, also es ist nicht nur ein Bild, es ist wirklich passiert, aber für mich ist es auch ein Bild, ist der Petrus auf dem Wasser. Solange der auf Jesus guckt, steigt er aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Ja, und ihr wisst das ja schon, aber ich ärgere mich immer über die Bibelübersetzungen, wo drüber steht, der sinkende Petrus. Wer bitteschön von den anderen Jüngern ist denn jemals überhaupt auf dem Wasser gelaufen? Der dürfte draufschreiben, der sinkende Petrus. Alle anderen haben das Recht nicht. Petrus läuft auf dem Wasser. Solange er auf Jesus guckt, kann er auf dem Wasser laufen. Und dann guckt er von Jesus weg auf die Umstände, auf Wellen und Sturm. Und plötzlich fällt ihm ein, ich kann ja gar nicht auf dem Wasser laufen. Das Vertrauen ist weg und er geht unter. Aber da endet die Geschichte ja zum Glück nicht. Dann schreit er, Herr, hilf! Ich gehe unter. Und Jesus greift zu und zieht ihn wieder raus und die beiden laufen über dem Wasser zurück zum Boot. Das ist für mich, steht gar nicht da, weil aber sie stiegen ins Boot, heißt es dann. Vielleicht ist das Boot auch zu ihnen rübergefahren, keine Ahnung. Aber ja, dieses Rausziehen und dann wieder mit Jesus ins Boot steigen. Hier in unserem Text haben wir die Glaubenssätze. Da haben wir ja viele von im Johannes gelesen. Aber diese Glaubenssätze, die können wir auswendig lernen, dreimal am Tag zitieren und sie bringen uns nichts, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass sie wahr sind. Das ist ja das, was unser Leben verändert. Also nochmal, es ist gut. Ich wünschte, wir könnten alle die Bibel auswendig, von vorne bis hinten. Ich kann es nicht. Kann es jemand? Okay, ihr seid ehrlich. Also ich wünschte mir das durchaus, aber es würde uns nichts bringen, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass das stimmt, was da steht. Dass das stimmt, was wir da auswendig können. Das prägt unser Verhalten. Das prägt meine Stimmungslage. Und nicht die Frage, wie viel kann ich auswendig? Also wenn beides zusammenkommt, das ist das Ideal. Ja, ich kann ganz viel auswendig und ich vertraue auch drauf. Weil das wird mein Leben prägen. Das wird mein Leben verändern. Und immer wenn mir das wieder wegrutscht, dann fange ich an zu schlingern. Ja, wie vor ein paar Tagen auf dem Eis. Ich war da vormittags unterwegs und in einem Bereich, da hatte ich also sehr deutlich das Gefühl, jetzt fährt das Auto dahin, wo die Gesetze der Physik es treiben, aber nicht mehr dahin, wo ich lenke. Zum Glück ging es an der Stelle geradeaus, ich bin so ein bisschen geschwommen hin und her. Und so geht es uns manchmal auch in unserem Glaubensleben, weil wir die Verbindung zu der Basis verloren haben. Ja, das Auto hatte keine Basis, keine Verbindung mehr zum Untergrund, zum Teer. Dazwischen war eine Schicht Eis und deswegen hat das nicht mehr funktioniert. Zum Glück musste ich weder scharf bremsen noch lenken, ist alles gut gegangen. Aber ich habe gemerkt, ich habe keinen Halt mehr. Und genau dasselbe passiert uns, wenn uns die Verbindung zu der Basis Jesus verloren geht. Ja, es stimmt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das müssen wir auch verkündigen, beide Teile. Aber für uns ist ja erstmal der erste Teil wichtig. Ich könnte ja jetzt wieder mal sowas mitmelden machen, aber auf die Dauer wäre das langweilig. Ja, ich könnte jetzt fragen, wer glaubt das erstmal? Wer hält das für wahr? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und ich hoffe, es würden sich alle melden. Aber wenn, wie gesagt, ich will jetzt ja niemanden manipulieren, wenn jemand damit seine Fragen hat, können wir gerne drüber reden. Aber selbst wenn ich das für wahr halte, muss das noch nicht unbedingt mein Leben verändern. Sondern erst, wenn ich tatsächlich dann diese Verbindung zu Jesus habe, wenn das Eis zwischen Reifen und Teer weg ist, dann prägt das mein Leben, dann verändert es mein Leben. In diesen Zeiten wird es dein Leben verändern. Leider gibt es keine Garantie dafür, solange wir auf dieser Erde sind, dass wir das ununterbrochen haben. Ich weiß, es gibt da Leute, die anderes lehren, aber ich denke selbst, ja, also selbst guck doch mal Petrus und Paulus und oder die Väter im Alten Testament, da wird uns das ja noch deutlicher gesagt, der Abraham, der Vater des Glaubens. Zweimal wird er seine Frau los, weil er Angst hat und behauptet, sie ist meine Schwester. War ja nur eine halbe Lüge, weil sie war seine Halbschwester, war damals noch nicht verboten. Aber der Vater des Glaubens kann doch nicht sein. Das müssen wir mal ganz schnell aus der Bibel rausstreichen. Sowas kann doch nicht in der Bibel stehen, dass der Vater des Glaubens so gnadenlos versagt. Aber es war genau in diesem Moment, war die Angst größer als sein Vertrauen auf Gott. Ist hier jemand, der größer ist als Abraham? Ich meine jetzt nicht in Zentimetern, ich weiß nicht, wie groß der war, aber in seiner Glaubensstärke? Jetzt weiß ich, seid ihr ehrlich oder feige? Ja, also wenn ein Abraham an der Stelle versagt, wenn ein Petrus dann bei all seinem Übermut plötzlich Angst kriegt und untergeht, wer sind wir dann, dass wir behaupten, also ich stehe drüber. Das waren ja alles Waisenknaben, ich kann es besser. Also ich kann es nicht besser. Ich kenne das sehr gut. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Aussagen über Jesus, die im ganzen Johannesbrief steht, lest ihn nochmal durch, den kann man, glaube ich, in relativ kurzer Zeit durchlesen. Der ist ja gar nicht so lang wie jetzt die Predigtreihe, weil ich immer nur kurze Abschnitte genommen habe. Lest ihn einfach mal durch oder lest ihn dreimal durch. Einmal lest ihn durch, was wird hier über Jesus gesagt. Einmal lest ihn durch, was wird hier über das Miteinander von uns Christen gesagt. Und einmal lest ihn durch mit der Frage, Herr, was willst du mir denn jetzt damit sagen? Hausaufgabe. Aber wie gesagt, nur das, worauf wir tatsächlich vertrauen, prägt unser Leben. Dein Leben, mein Leben. Und wenn wir dieses Vertrauen leben, dann haben wir wirklich Halt. Und zwar mehr Halt als der Reifen auf der Straße. Der kann ja trotzdem noch rutschen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch wird. Dann haben wir den absoluten Halt in Jesus. Und das ist die Frage, was machen wir mit so einem Satz? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und das zeigt sich immer dann, wenn es eng wird. Also im wörtlichen Sinne natürlich, wenn es so aussieht, als wenn mein Leben zu Ende wäre. Dann zeigt sich, glaube ich das wirklich oder war es nur so ein Lippenbekenntnis? Habe ich dann diesen Frieden oder habe ich ihn nicht? Ja, manchmal ist man ja vielleicht so in so gefährlichen Situationen. Es muss nicht erst im hohen Alter und wenn die Krankheit kommt oder irgendwas. Manchmal hat man ja so Situationen im Leben, wo man denkt, jetzt ist es aus. Also wenn man nachher davon berichten kann, war es nicht so. Aber in dem Moment hat man diesen Gedanken. Und dann zeigt sich, wie das damit aussieht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Welche Folgen hat es jetzt, wenn wir vertrauen oder nicht vertrauen? Wenn wir dem nicht vertrauen, sagt Johannes hier, dann machen wir Gott zum Lügner. Dasselbe steht ja übrigens auch schon mal in Kapitel 1. Wenn wir behaupten, wir wären ohne Sünde, machen wir Gott zum Lügner. Und hier, wenn wir Jesus nicht bekennen, wenn wir das Zeugnis, das Gott von Jesus ablegt, wenn wir darauf nicht vertrauen, machen wir ihn zum Lügner. Es sind also zwei Schritte. Der erste geht darum, dass ich es brauche. Ja, Abendmahl. Heute habe ich es nicht gemacht, aber ganz oft sage ich ja vorm Abendmahl, wer meint, er wäre ohne Sünde, der soll sitzen bleiben, der braucht es ja nicht. Wozu braucht er Vergebung? Das ist ein Irrtum. Ja, aber wer diesen Irrtum hat, der braucht ja eigentlich nicht zum Abendmahl zu kommen. Aber da sagt Johannes, der macht Gott zum Lügner. Und andersrum, wenn wir jetzt wissen, wir sind schuldig, wenn wir wissen, wir genügen allesamt nicht, oder andersrum, besser gesagt, ich weiß, ich genüge nicht, dann zu sagen, aber Jesus hat mich frei gemacht. Und dann Jesus in seiner Größe zu sehen. Und der sagt, mir genügst du. Und das, was an dir mangelhaft ist, das habe ich abgewaschen. Dafür habe ich bezahlt. Und deshalb genügst du jetzt eben doch. Nicht aus eigener Stärke, nicht aus eigener Kraft, aber weil ich dich geliebt habe, weil ich für dich gestorben bin, weil ich jetzt lebe, weil ich Herr bin über deinem Leben. Deshalb genügst du doch. Und wer das leugnet, der macht Gott zum Lügner. Und wer es annimmt, der hat das Leben. Der hat Sinn und Ziel und Orientierung für dieses Leben und der hat das ewige Leben. Denn das ewige Leben beginnt wann? Ja, wenn man zum Glauben findet, würde ich auch sagen, genau. Weil in dem Moment werde ich neu geboren und dieses neue Leben, was da geboren wird, das ist unsterblich. Ja, dieser Körper, dieses Leben. Ja, also das, ihr kennt den Satz, weiß ich nicht. Wer einmal geboren wird, stirbt zweimal. Wer zweimal geboren wird, stirbt einmal. Verstanden? Ja, muss man einen Moment drüber nachdenken. Wer einmal geboren wird, also nur biologisch, der erlebt den biologischen Tod und den zweiten Tod, wie er in der Offenbarung genannt wird, den ewigen Tod. Wer zweimal geboren wird, also einmal biologisch und einmal aus dem Geist Gottes heraus neu wiedergeboren wird, der stirbt den biologischen Tod auch, aber nicht den ewigen. Und deswegen stirbt er nur einmal. Ja, das sind so Sätze, die sind so Merksätze, die könnt ihr euch auswendig lernen, an die Wand schreiben, auf den Spiegel schreiben. Das Problem ist nur, euer Leben werden sie nur verändern, wenn ihr darauf vertraut. Das ist das, was letztendlich den Unterschied macht. Sonst seid ihr ein ängstlicher Mensch, der viele fromme Sprüche drauf hat. Und manchmal ist es wichtiger, man weiß weniger, aber das, was man weiß, das ist im Herzen angekommen. Ich vertraue drauf und es prägt mein Leben. Es ist einer der Gründe, warum Paulus mal sagt, es sind nicht viele Kluge unter euch. Ein nettes Kompliment an die Gemeinde. Aber die Klugen, die wollen immer alles mit dem Verstand erfassen. Und das hat Grenzen. Es geht um das Vertrauen zu Jesus. Und da tun sich manchmal die schlichten Gemüter leichter. Das heißt nicht, dass ein intelligenter Mensch das nicht kann. Ja, ich denke an Werner Gitt, Informatiker, lange Zeit Leiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und gläubiger Christ, hat einige Bücher geschrieben, viele, viele Vorträge gehalten. Am Anfang war Information, ist eins davon, als Informatiker natürlich sehr interessant. Also wo er immer wieder nachzuweisen versucht oder immer wieder dafür argumentiert, dass es Gott gibt, dass Gott alles in der Hand hat. Aber so ein kluger Mensch hat es schwerer, weil das Entscheidende passiert eben nicht im Verstand. Das Entscheidende passiert da, wo ich Jesus vertraue oder nicht vertraue. Und eine theoretische Hausaufgabe habe ich euch ja schon gegeben, dreimal durch den Johannesbrief lesen. Was sagt er über Gott, was sagt er über Jesus, was sagt er über unsere Beziehung untereinander? Und das Dritte, was davon ist jetzt für mich wichtig? Und eine praktische Sache ist, redet mal mit Jesus, nehmt euch heute irgendwann Zeit, irgendwas zwischen 5 Minuten und 1 Stunde oder mehr, nehmt euch irgendwann heute mal Zeit und redet mit Jesus über euer Vertrauen zu ihm. Und dann probiert es einfach mal aus, mit diesem Vertrauen durch diese Woche zu gehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es kommen Momente, wo es wieder schief geht, wo das Vertrauen wegrutscht, wo wieder Eis dazwischen ist. Aber dann nehmt Salz, streut es drüber, lasst das Eis tauen oder nehmt ein Feuer oder was auch immer. Irgendwas, dass das Eis schmilzt, dass wieder Verbindung da ist zu Jesus. Und das wird euer Leben verändern. Nicht, was ihr wisst, sondern worauf ihr vertraut, wird euer Leben verändern. Oder auch nicht, wenn er nicht vertraut hat. Also das ist die Kehrseite natürlich. Lass uns zusammen beten. Herr, du weißt, wie schnell uns das Vertrauen zu dir abhanden kommt. Und ich bitte dich, dass du uns da vergibst. Wir kennen diese Wahrheiten, auch die, die heute in unserem Text stehen. Und wir bejahen sie, und es ist schon sehr viel. Aber schenke doch, dass wir in der konkreten Lebenssituation auch darauf vertrauen und aus diesem Vertrauen mit dir unterwegs sind. Amen.